ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen zieht die Bundesregierung Konsequenzen. Sie stellte heute ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor mit Verschärfungen in fast allen Bereichen. Die Messerverbote werden ausgeweitet, Leistungen für Asylbewerber gekürzt und die Befugnisse der Sicherheitsbehörden erweitert. Die Bundesregierung sieht darin einen sinnvollen Ansatz, um die Sicherheitslage in Deutschland zu verbessern.
Hart und weitreichend nennt die Innenministerin das Maßnahmenpaket, das sie mit ihren Ampelkollegen von FDP und Grünen präsentiert. Nach dem Messeranschlag von Solingen sieht die Einigung bei der Asyl- und Migrationspolitik unter anderem vor, eine Verschärfung des Waffenrechts, wie etwa ein Messerverbot auf Volksfesten und im Fernverkehr, erweiterte Befugnisse der Ermittlungsbehörden, unter anderem der biometrische Abgleich von Internetdaten zur Gesichtserkennung und Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Asylbewerber.
Wer in Deutschland keinen Anspruch auf Schutz hat, muss unser Land schneller wieder verlassen. Wir werden dafür auch beim Aufenthaltsrecht und bei Rückführung weitere Maßnahmen treffen.
Unter anderem sollen jenen, die über ein anderes EU-Land einreisen und dort schon registriert wurden, die Geldleistungen gestrichen werden, sofern der zuständige EU-Staat der Rücknahme zustimmt, was in diesem Jahr bei etwa 25.000 von 43.000 Übernahmeersuchen der Fall war.
Ich glaube, wir haben nicht nur ein sehr ausgewogenes und damit vernünftiges, sondern auch sehr wirksames Maßnahmenpaket verabredet.
Bei Ausweisungen will die Ampel per Gesetz dafür sorgen, dass Behörden das Recht auch durchsetzen und nicht wie im Solingen-Fall nach einem Versuch aufgeben. Zu Ausweisungsgründen sollen auch Messerstraftaten zählen.
Wer in Deutschland Menschen mit einem Messer angreift oder bedroht, muss rasch abgeschoben werden. Und deshalb werden wir eben entsprechende Regeln für ein besonderes Ausweisungsinteresse schaffen. Und das wird auch für Jugendliche gelten.
Die Ampel will ihr Sicherheitspaket nächste Woche mit Ländern und Union besprechen. Kritik kommt bereits. Die CDU fordert etwa, illegale Migranten dürften gar nicht erst ins Land gelassen werden.
Da wäre das probate Mittel, nicht nur Grenzkontrollen zu machen, sondern dort auch zu Zurückweisungen zu kommen. Dazu konnte sich die Koalition nicht durchringen.
Das Maßnahmenpaket werde jetzt sehr schnell umgesetzt, verspricht die Ampel. Es müsse aber auch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden.
Markus Preis in Berlin. Ja, warum ging denn das jetzt so schnell mit dem Maßnahmenpaket?
Ich denke, da haben sich schlicht die politischen Überlebensinstinkte bei der Ampel gemeldet nach einem schrecklichen Anschlag vor wichtigen Landtagswahlen. Da muss vor allem der Kanzler zeigen, dass ihm das Land eben nicht entgleitet. Der zweite Punkt, warum das so schnell ging, ist der gewaltige Druck, den Oppositionschef Merz aufgebaut hat. Ohne seinen Auftritt am Dienstag hätte es eine solche Vereinbarung am Donnerstag wohl sonst nicht gegeben. Und dann hat auch geholfen, dass die Regierung jetzt keine Grundsatzdebatte ums Asylrecht begonnen hat, sondern im Prinzip die Dinge angeht, die in Solingen das Problem waren. Messer, Islamismus und die Tatsache, dass es Deutschland nicht schafft, einen Flüchtling nach Bulgarien zu fliegen.
Es gibt aber schon Kritik aus der Union. Warum?
Ja, genau deshalb, weil die Pläne der Ampel aus Sicht von CDU und CSU eben die Probleme nicht grundsätzlich genug angehen. Die Union will ja zum Beispiel auch einen de facto Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen und eben nicht nur schnellere Abschiebungen. Und der andere Grund, warum die Union das wahrscheinlich kritisch sieht, ist auch, dass sie vielleicht etwas überrascht ist. Noch heute Nachmittag hatte sie ja die Regierung vor sich hergetrieben, wirkte aktiv und hat der Ampel bescheinigt, sie sei nicht handlungsfähig. Jetzt legt die Ampel plötzlich konkrete Pläne vor und lädt entspannt die Union zu Gesprächen ein für Dienstag nach der Wahl.
Also wird das Ganze jetzt bald umgesetzt?
Da muss man bei der Ampel ja immer vorsichtig sein. Auch der Haushalt stand ja schon, bevor er dann eben doch nicht mehr stand. Innenministerin Faeser hat heute gesagt, sie erwarte konkrete Schritte innerhalb von Wochen. Aber heute Abend gibt es auch schon wieder kritische Stimmen aus den eigenen Reihen. Britta Hasselmann etwa, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, sagt, sie habe Bedenken bei der Kürzung von Sozialleistungen und verweist da auf Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Wie sich der mutmaßliche Attentäter von Solingen möglicherweise radikalisiert hat, ist noch völlig unklar. Sicherheitsbehörden warnen aber seit langem vor den Gefahren durch islamistische Propaganda im Netz, etwa auf Plattformen wie TikTok oder Telegram. Nach Einschätzungen von Experten werden diese Angebote oft genutzt, um vor allem junge Menschen zu radikalisieren.
Die Social-Media-Netzwerke sind voll davon. Kurzvideos, die insbesondere junge Muslime ansprechen sollen. Problematisch wird es vor allem dann, wenn Hassprediger sie als Bühne nutzen, um darin islamistische Propaganda zu platzieren.
Es gibt zweifellos eine wachsende Radikalisierung im Netz. Das Internet spielt eine zunehmende Rolle, wenn es darum geht, wie radikalisieren sich Menschen. Es gibt zuhauf Terrorpropaganda des sogenannten Islamischen Staats.
Eine Propaganda, die teils gut verschleiert ist, die oft harmlos beginnt und die sich anschließend in der Aggressivität der Ansprachen steigert.
Bist du radikal, Abu Hamza? Kommt doch an, was für ein Radikal ist.
Es gibt auch sehr viel subtilere Botschaften, die damit anfangen, dass man irgendwie emotionale Ansprachen hat auf individueller Ebene, die nicht direkt auf Religion abzielen, sondern eher aufs Wohlbefinden, auf den Platz, den man in der Gesellschaft hat.
Von dort sei der Weg zu einschlägigen Chatforen nicht mehr weit. Die Angst der Behörden, dass bei Diensten wie Telegram Anschlagsfantasien ausgetauscht und in der Realität umgesetzt werden. Weil eine gezielte Überwachung der Chats rechtlich schwierig ist, fordert die Gewerkschaft der Polizei neue Gesetze.
In Terrorzeiten brauchen wir eben mehr rechtliche Möglichkeiten, feinere Ermittlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung am Endgerät, eine IP-Speicherung und natürlich ist das etwas, wo die Gesellschaft und auch der Bundestag diskutieren muss, wie viel Freiheit für wie viel Sicherheit.
Für Informationen aus dem Netz sind die Behörden in Deutschland häufig auf ausländische Geheimdienste angewiesen. Sie beklagen hohe rechtliche Hürden. Zudem fehle es oftmals schlicht an Personal.
Eine Woche seit dem Anschlag in Solingen, aber noch immer sind viele Fragen offen. Die ARD Story spricht auf der Suche nach Antworten mit Politikern, Anwälten und Experten. Die Dokumentation Der Anschlag von Solingen, Chronik eines Versagens sendet das erste nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr. In Thüringen und dem benachbarten Sachsen geht der Wahlkampf in den Endspurt. Am Sonntag werden dort neue Landtage gewählt. Knapp 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in Thüringen stimmberechtigt. Nicht viel im bundesweiten Vergleich. Trotzdem hat die Wahl eine extreme Bedeutung, denn nach Umfragen ist die AfD mit ihrem Spitzenmann Höcke dort stärkste politische Kraft. Deren Landesverband in Thüringen wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.
In Nordhausen lässt sich Björn Höcke heute schon feiern. Umfragen sehen die AfD in Thüringen bei etwa 30%. Und das, obwohl ihr Spitzenkandidat als Faschist bezeichnet werden darf.
Ich sehe das thüringische Volk. Ich sehe in Vertretung des deutschen Volkes die Thüringer vor mir auf der Straße stehen. Und die Thüringer sagen klar und deutlich, es gibt kein Weiter-so.
Höcke will Ministerpräsident werden. Die Mehrheit in Thüringen wünscht sich allerdings weiter ihn, Bodo Ramelow. Vor 10 Jahren wurde er erster und bisher einziger linker Ministerpräsident. Sein Wahlziel, die AfD klein halten.
Deswegen kämpfe ich darum, dass die Alltäglichmachung, die Normalisierung von Faschismus in Thüringen keine Chance haben darf. Und deswegen darf die AfD nicht in die Nähe von einem Drittel der Sitze des Parlaments kommen.
Seine rot-rot-grüne Minderheitsregierung jedoch befindet sich im Umfragetief. Bündnis 90 Die Grünen müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die SPD liegt derzeit bei nur noch 7%. Der Linken drohen massive Verluste, auch wegen des Bündnisses Sarah Wagenknecht. 17% könnte das BSW laut Umfragen holen und damit entscheidend für mögliche Koalitionen werden.
Es kann nur eine Koalition geben mit Parteien, die wirklich etwas ändern wollen. Es muss spürbar sein, dass die Menschen mit einer BSW-Beteiligung, dass es den Menschen besser geht als ohne.
Eine Zusammenarbeit mit dem BSW kann sich Mario Vogt vorstellen. Der Spitzenkandidat der CDU hat ebenfalls Chancen, Ministerpräsident zu werden. Seine Partei landet in Umfragen derzeit auf Platz 2.
10 Jahre Rot-Rot-Grün sind für Thüringen genug. Wir wollen einen politischen Wechsel, der vor allen Dingen eines in den Mittelpunkt stellt: die Sorgen, die Themen, die Belange der Bürger in diesem Land.
Geringe Aussichten auf einen Sitz im Landtag hat dagegen die FDP. Umfragen sehen sie unter 3%.
Im Gazastreifen soll es ab Sonntag eine Waffenruhe geben, um Kinder gegen Polio zu impfen. Israel hat nach Angaben der Vereinten Nationen täglichen humanitären Pausen zugestimmt. Die Feuerpausen gelten in drei Regionen jeweils für 3 Tage. Geplant ist, mehr als 600.000 Kinder unter 10 Jahren gegen Kinderlähmung zu impfen. Im Juli war das Virus erstmals in Abwasserproben nachgewiesen worden. Bei Deutschlands größtem Stahlhersteller ThyssenKrupp ist der Streit über die Zukunft der Stahlsparte eskaliert. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates treten zurück, auch dessen Vorsitzender Sigmar Gabriel. Er sagte, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Konzernchef López sei nicht mehr möglich. López will die Produktionskapazitäten wegen schwacher Nachfrage und hoher Energiepreise reduzieren. Das Stahlgeschäft soll in eine Holding mit einem tschechischen Investor ausgelagert werden.
Sie sind gekommen, um zu stören, doch den großen Paukenschlag konnten sie nicht verhindern. Der Aufsichtsratsvorsitzende Sigmar Gabriel schmeißt hin, wie auch weitere Mitglieder des Aufsichtsrates und 3 der 5 Vorstände des Stahlkonzerns ebenso.
Nicht zuletzt diese Tatenlosigkeit auf der Ebene der TK AG und die Erfahrung der letzten Wochen machen auch aus Sicht von Frau Dr. Eller und mir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Interesse der ThyssenKrupp Steel Europe AG mit dem Vorstandsvorsitzenden der TK AG und auch dessen Aufsichtsrat nicht mehr möglich.
Der Vorstand des Mutterkonzerns López ist die entscheidende Figur. Er forderte vom Vorstand der Stahltochter ein Konzept, das den Stahl wieder rentabel machen soll und einen Verkauf des Unternehmens ermöglicht. Der Streitpunkt, wie viel Geld gibt der Mutterkonzern den Tochterunternehmen noch mit? Der Konflikt konnte nicht gelöst werden. Für die Stahlarbeiter müssen jetzt diejenigen gehen, die doch aus ihrer Sicht die Arbeitsplätze hätten sichern sollen.
Es sind tausende Probleme, die wir hier haben, die noch nicht gelöst worden sind. Jetzt sind 3 Vorstände und 4 Aussichtsräte. Die Vorstände waren vor Fach, ja, und die gehen. Jetzt kommen noch mal 50 Probleme dazu.
Ein schmerzvoller Abschied von der Belegschaft Sigmar Gabriel wurde hier hoch geschätzt. Der Mutterkonzern, die ThyssenKrupp AG, hat sich zu den Rücktritten bisher nicht geäußert.
Eine positive Nachricht für Verbraucher. Die Preise sind im August so langsam angestiegen wie seit 3 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate sank im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 1,9%. Das hat das Statistische Bundesamt auf Basis von Schätzungen ermittelt. Im Juli lag sie bei 2,3%. Ladestationen für E-Autos befinden sich oft neben Cafés oder Restaurants, nicht ohne Grund, denn das Aufladen der Batterie kann mehrere Stunden dauern. Ein neues Schnellladesystem könnte das ändern. Binnen Minuten können E-Autofahrer damit Strom tanken. Entwickelt hat dieses System der Elektrotechnik-Ingenieur Thomas Speidel. Er wurde für seine Erfindung jetzt mit dem Umweltpreis ausgezeichnet.
Von einem ist Thomas Speidel schon seit 15 Jahren überzeugt.
An der Elektromobilität geht kein Weg vorbei. Die Zukunft wird elektrisch sein.
Für die Akzeptanz von E-Autos ist eines ganz entscheidend. Strom tanken in Minuten statt Stunden. Dazu hat seine Firma einen Durchbruch erzielt. Ein Schnellladesystem, das wie ein WC-Spülkasten funktioniert.
Der läuft langsam voll mit Wasser und wenn Sie draufdrücken, kommt quasi der ganze Inhalt auf einmal raus. Und so ähnlich haben wir es hier. Der Speicher in unserer Ladestation, der läuft langsam voll vom Netz mit der Energie, die er bekommt. Wenn ich jetzt das Auto herfahre, kann ich die Energie aus meinem Zwischenspeicher auf einen Schlag quasi so schnell, wie es das Auto nimmt, rüberkopieren.
Die Stationen können mittlerweile noch viel mehr. Mit Speicher, Solardach, Werbetafel sind sie mehrfach einsetzbar. So wollen sie Städte und Firmen überzeugen. Früher war die Firma Zulieferer für Verbrenner. Speidel hat sie komplett umgebaut. Weltweit stehen seine Schnellladestationen. Von der Politik fordert der diesjährige Träger des Umweltpreises weniger Bürokratie, um die Energiewende zu schaffen.
Deshalb ist mein dringender Appell, Leinen loslassen, Freiheitsräume schaffen, klare Randbedingungen, die Industrie schon weiter als viele da denken.
Er will sich weiter für mehr E-Mobilität einsetzen. Aus seiner Sicht der entscheidende Hebel für die Verkehrs- und Klimaschutzziele.
Nach der Fußball-Europameisterschaft ist vor der Nations League. Bundestrainer Nagelsmann hat sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Ungarn und die Niederlande am 7. und 10. September bekannt gegeben. Trotz mehrerer Rücktritte nominierte er nur Angelo Stiller vom VfB Stuttgart neu für den Kader. Wieder dabei sind als dritter Torwart der Stuttgarter Alexander Nübel und Mittelfeldspieler Alexander Pavlovic vom FC Bayern München. In Paris hat das nächste sportliche Großereignis begonnen. Mit einer spektakulären Show sind gestern Abend die Paralympics eröffnet worden. Die Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung. Heute standen die ersten Wettkämpfe auf dem Programm. Für die deutschen Athletinnen und Athleten gab es noch keine Medaillen.
Ein Feuerwerk aus Farben und Bewegungen auf dem Place de la Concorde. Der geschichtsträchtige Ort soll erneut Geschichte schreiben. Diese Paralympics neue Impulse setzen für die Inklusion weltweit. Mehr Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung.
Sie sind Revolutionäre. Sie haben weitergemacht, als man Nein sagte. Sie haben mit Leistung auf das Wort Behinderung geantwortet. Und als man sagte, das ist unmöglich, haben Sie es trotzdem gemacht.
Die deutsche Mannschaft führen Triathlet Martin Schulz und Rennkanutin Edina Müller an. Die beiden wechseln sich beim Tragen der Fahne ab. Eine besondere Ehre wird Prothesenweitspringer Markus Rehm zuteil. Der viermalige Paralympicsieger gehört zu den letzten Fackelträgern vor dem Entzünden der Flamme.
Ich hatte unfassbare Gänsehaut. Ich wurde richtig emotional mit dem paralympischen Feuer in der Hand. Ja, das war wirklich ein ganz, ganz großer Moment.
Der erste Wettkampftag heute beginnt erfolgreich für das deutsche Team. Im Damendoppel gewinnen Stefanie Grebe und Julia Wolf hinten am Tisch ihre zwei Auftaktspiele, erreichen das Finale morgen. Damit hat das Paar Silber schon sicher und Deutschland seine erste Medaille.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 30. August.
In den Norden und Nordwesten strömt morgen kühlere Luft, im Süden und Südosten hält sich heiße Luft. Dort, wo die unterschiedlichen Luftmassen aufeinandertreffen, eher wechselhaftes Wetter. In der Nacht vom Westen bis in den Nordosten mancherorts Schauer und einzelne Gewitter. Am Tag vom Westen bis in den Nordosten gebietsweise Regen, vereinzelt Gewitter. Richtung Südosten viel Sonne, nur einzelne Wärmegewitter. In der Nacht 20 bis 11 Grad, am Tag 20 Grad an der See, im Süden bis 34 Grad. Am Samstag vom Emsland und Ostfriesland bis nach Brandenburg örtlich Schauer, sonst oft Sonne, im Bergland einzelne Wärmegewitter. Am Sonntag oft Sonne, im Südwesten im Laufe des Tages vor allem im Bergland ein paar Wärmegewitter. Am Montag Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, die auch heftig sein können, im Osten noch freundlich.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Helge Fuest mit Bundesinnenministerin Faeser über die asylpolitische Antwort der Ampel auf den Terroranschlag von Solingen. Und Paukenschlag bei ThyssenKrupp Stahl. Warum Sigmar Gabriel hinschmeißt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.